LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Research to Go, dem Unternehmenspodcast der LBBW, der Landesbank Baden-Württemberg. Mein Name ist Bernd Ferno und es ist mir ein weiteres Mal eine große Freude, Sie hier zu begrüßen. Wieder einmal geht es um wertvolle Anhaltspunkte für Sie und Ihre Dispositionen in Ihrem Unternehmen. Heute wollen wir einen strategischen Blick auf die weltwirtschaftliche Entwicklung werfen. Das ist nötiger denn je, weil die Welt kompliziert geworden ist. Russland führt Krieg in der Ukraine, der sich eigentlich gegen uns, den Westen und die bisherige Weltordnung richtet. China ist zur wirtschaftlichen Supermacht aufgestiegen und versucht, diese Stellung mit langem Atem, aber auch robusten Methoden auszubauen. Die USA sehen sich in der Defensive und wählen möglicherweise erneut einen gewissen Donald Trump zum Präsidenten, der Amerika wieder groß machen möchte, auf Kosten der anderen. Europa mit seiner Wirtschaft droht in diesem Spiel ins Hintertreffen zu geraten. Also, trotz aller Unwägbarkeiten, womit ist zu rechnen? Nicht nur für die kommenden Quartale, sondern für die kommenden circa 5 Jahre. Und was bedeutet das für Sie in Ihren Unternehmen? Welche Risiken sind zu managen? Welche Handlungsoptionen bestehen? Das LBBW Research diskutiert diese längere Sicht unter der Überschrift Planungsprämissen. Gemeint ist hiermit, von welchen Annahmen sollte ein Unternehmen mittelfristig im Rahmen seiner Planungen ausgehen? Und welche Risikoszenarien sollten einbezogen werden? Denn es kommt ja oft ganz anders als gedacht. Um diesen Expertenblick in die Zukunft zu werfen, habe ich mir, guter Tradition folgend, an dieser Stelle einmal mehr Sachverstand an die Seite geholt. Für alle, die Research to Go kennen, ist dies eine bekannte Stimme. Dr. Thomas Meissner, Abteilungsleiter des LBBW Research für Makro und Strategie. Ein herzliches Hallo an dich, Thomas.
Ein herzliches Hallo von meiner Seite an dich, Bernd, und an die Podcast-Gemeinde, die zuhört.
Und ein herzliches Willkommen an Andreas Kliner. Er berät seit über 20 Jahren im Rahmen des Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagements Unternehmenskunden der LBBW und ist Spezialist für Absicherungsstrategien an den Terminmärkten. Andreas habe ich für heute mit ins Boot genommen, da er das Ohr am Markt hat und wir auch die Implikationen besprechen wollen für diejenigen, die für ihre Unternehmen an den Märkten disponieren müssen.
Einen schönen guten Tag auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung.
Gerne doch. Thomas, zunächst du. Das große Bild, ich habe es ja eben schon angerissen. Wie sieht es aus? Skizziere uns doch einfach zunächst ganz grob die Wirtschaftsentwicklung Deutschlands bezogen auf einen Horizont von circa 5 Jahren.
Deutschland speziell. Deutschland ist in einer Umstrukturierung. Die Industrie schrumpft, die energieintensiven Branchen schrumpfen. Und wir müssen uns ein neues Geschäftsmodell suchen. Deutschland wird da noch etwas brauchen. Wir werden mehr Dienstleistungen sehen und weniger Industrie. Aber ja, das Ganze geht nicht über Nacht. Von daher schrumpft das Wachstumspotenzial. Das heißt, die Wachstumsmöglichkeiten Deutschlands in den kommenden Jahren sind sehr, sehr, sehr begrenzt. Wir schätzen das ja für den bis zum Ende des Prognosehorizonts ungefähr auf 0,5% nur ein. Also die Reisegeschwindigkeit Deutschlands sehr, sehr, sehr niedrig, auch gemessen an der Vergangenheit. Das Ganze zieht auch die Eurozone mit runter, wenn auch nicht so heftig, denn die Länder um uns herum strukturieren sich nicht so stark um, wie wir das tun. Eurozone ungefähr bei 1%. Ja, und das vergleicht sich etwas spärlich mit dem, was sonst in der Welt möglich ist. Die Vereinigten Staaten sehen wir bei 1,7, Großbritannien bei 1,4, die Welt insgesamt noch darüber. Zu Deutsch, Deutschland ist schon ein spezieller Fall, weil wir eben gerade die säkulare Umstrukturierung haben und das wird prägend werden für die kommenden 5 Jahre.
Das hört sich ja mehr oder weniger durchwachsen an. Für die Unternehmen zählt ja die Nachfrage. Ohne jetzt hier zu sehr in Pessimismus zu verfallen, die Industrie hat zu kämpfen, aber wo kommt vielleicht doch Dynamik herein, Thomas?
Also es ist ja nicht alles dramatisch, soll heißen. Also wenn wir weniger exportieren und mehr importieren, ist das natürlich ein Drag für unser Wachstum, aber die Waren sind ja weiterhin da. Wenn wir weniger Dünger exportieren und mehr importieren. Wir werden ja weiterhin Dünger haben. Also es ist wirklich eine schwere Zeit, da müssen wir durch. Und trotzdem werden wir weiterhin ein Exportland bleiben. Wir werden weiterhin durch die Industrie geprägt bleiben, verglichen mit Frankreich, Vereinigtes Königreich, USA. Aber die Exporte werden beispielsweise nicht mehr so heftig ansteigen, wie wir das mal in früheren Aufschwüngen hatten. 1,820 für die nächsten 5 Jahre als Exportwachstum, das wäre schon gut, das wäre mehr als was Deutschland insgesamt wächst, aber wir hatten da auch schon andere Zahlen an der Stelle in der Vergangenheit. Es wird ein Auf ohne Schwung.
Danke, Thomas. Damit hast du das Stichwort gegeben, Industrie. An dieser Stelle kann man ja gut die Vogelperspektive des Volkswirts durch das Bottom-up-Bild von Andreas ergänzen. Andreas, du bist ja mit vielen Firmen in Kontakt. Wie planen die Unternehmen? Defensiv oder auch mit bescheidenem Optimismus?
Ja, aktuell sehen wir ein sehr heterogenes Bild. Also die Unternehmen sind bei den Investitionen momentan eher defensiv. Gleichzeitig ist aber zum Beispiel die Akquisitionstätigkeit momentan relativ erhöht. Kostendruck, Wachstums- oder Verschiebung von Wachstumsmärkten und Lieferketten sorgt natürlich dafür, dass momentan auch vor allem in den Finanzierungsvehikeln oder in den Finanzierungslinien die Inanspruchnahmen gleichzeitig auch deutlich erhöht sind. Alles in allem kann man sagen, dass die Unternehmen derzeit eben sehr stark auf Sicht fahren.
Finanzierung, damit hast du mir den Ball wieder zugespielt. Alles, was die Unternehmen machen, muss finanziert werden. Die Notenbanken haben ja das Geld verteuert, um die Inflation zu bekämpfen. Die Zinswende ist jetzt aber vollzogen, wieder nach unten. Thomas, wie geht's weiter? Welchen Rahmen wird die EZB in den kommenden Jahren setzen?
Ja, die EZB ist sich bewusst, dass wir mit einem etwas gemäßigten Wachstum unterwegs sind, also kein überschäumender Boom, um das mal vorsichtig auszudrücken. Auch die Inflation ist mittlerweile unter Kontrolle. Die EZB hat ihren Job erfüllt. Die Zeit der hohen Inflationsraten ist vorbei. Und deswegen senkt sie. Sie hat gesenkt. Sie hat auch schneller gesenkt, als das der mancher schon so erwartet hatte. Und sie wird auf dem Weg weitergehen. Wir sehen den Einlagensatz relativ schnell Richtung 2,25 sinken. Niedriger dann allerdings dann wohl auch nicht. Also wir werden nicht wieder eine Phase haben mit Minizinsen, mit Minuszinsen, wie wir das ja schon hatten. Das hat sich auf lange Sicht nicht so als gut herausgestellt. Von daher, wir werden mit den 2,25, vielleicht 2,50, vielleicht 2 leben müssen. Das ist eben ein Satz, der für den gesamten Euroraum dann gilt, für die Länder um uns herum und für Deutschland. Deutschland könnte sicherlich einen niedrigeren Leitzins gebrauchen, aber ja, wir werden uns eben mit diesen 2,25 dann doch arrangieren müssen. Ist eine gute Hilfe, glaube ich, für die Konjunktur und das wird die EZB dann auch leisten.
Finanzierung ist ja nicht nur Geldmarkt, sondern Kapitalmarkt. Die Rentenmärkte haben schon seit längerem auf diese Lockerung gesetzt. Die Kapitalmarktrenditen sind ja deutlich zurückgekommen. Thomas, ist da noch Platz nach unten?
Es hat mit sehr vielen Faktoren natürlich zu tun, was an der Stelle läuft. Der Markt ist den Notenbanken schon sehr stark vorausgelaufen. Das war vergangenen Jahr schon der Fall, 2023. Es war wohl ein Fehlstart. Dann ging es nochmal wieder nach oben. Jetzt mit den tatsächlichen Leitzinssenkungen haben auch die Langfristrenditen sehr stark nachgegeben. Wir glauben, dass im Wesentlichen da die Entwicklung schon gelaufen ist. Da kann es sogar eher nochmal wieder nach oben gehen, sowohl bei den Swap-Sätzen im Langläuferbereich als auch mit den Bund. Also da würde ich jetzt nicht mehr so viel erwarten wollen. Also wir sind eigentlich in einem Terrain ungefähr, wo es auch langfristig hingehen kann. Aber Überraschung nach oben muss man dann doch auch mit einrechnen können.
Danke, Thomas. Ja, dann gebe ich den Ball noch gleich weiter. Andreas, wie disponieren denn eure Kunden?
Also nachdem wir seit Anfang 2024 übertrieben viele Zinssenkungen im Markt eingepreist gesehen haben, also da wurden teilweise für den Euroraum 10 Zinssenkungen bis Ende 2024, Anfang 2025 bereits eingepreist, da haben wir sehr, sehr große Nachfrage nach Zinssicherungen, also nach dem Wechsel von variablen Finanzierungen in Festsätze gesehen, vor allem aber natürlich dem geschuldet, um hier möglichst diesen Vorteil durch die Inversion der Zinsstrukturkurve, also das kurze Ende der Kurve liegt über dem mittleren und langen Laufzeiten, eben mitzunehmen. Und da sind viele Kunden eben so kurz wie möglich, aber so lange wie nötig gegangen in der Zinsbindung, um hier diesen positiven Effekt mitzunehmen. In der Zwischenzeit EZB hat schon die ersten Schritte getan und auch am Markt pendelt sich das Ganze jetzt dahingehend ein, dass die Terminmärkte wieder Euribor-Werte so zwischen 2 und 2,50, also in etwa, ich sag mal, knapp oberhalb des Inflationsniveaus oder des Zielniveaus für die Inflation, dann eingepreisen. Und hier sehen wir jetzt eben wieder deutlich mehr Nachfrage, vor allem auch auf längere Laufzeiten nach Zinsbindung.
Ja, und so Butter bei die Fische, was würdest du empfehlen, festzuschreiben? Machen die Kunden das richtig?
Auf so eine Frage kann es natürlich nur eine Antwort geben. Das habe ich mir bei den Juristen abgeschaut. Es kommt drauf an. Je nach Geschäftsmodell, Finanzierungsportfolio, Risikotragfähigkeit, Risikoappetit, Risikostrategie des Kunden. Am Ende ist es so, dass die Erwartungen der Kunden bezüglich des Zinsrückgangs, also das, wie der Pfad nachher tatsächlich läuft, der ist etwas weniger optimistisch wie das, was momentan am Markt eingepreist wird. Das heißt, wir sehen gerade eben sehr viel Nachfrage nach Zinssicherungen, weil einfach hier im Markt, das ist das, was im Derivat oder im Zinsswap dann nachher eingepreist wird in der im Zinsbindungsprodukt, dass das eben sich nicht mit dem deckt, was die Unternehmen erwarten tatsächlich. Wenn man jetzt mal hier die Großwetterlage, Geopolitik, Wachstum oder Wachstums eben oder fehlendes Wachstum, ausbleibendes Wachstum, Inflation, Geldpolitik und so weiter, da tendieren eben viele Unternehmen dazu, wenigstens die Finanzmarktrisiken zu minimieren.
Risiken ist das nächste Stichwort. Es gibt ja nicht nur Zinsrisiken. Thomas, Andreas, wir müssen auch über Währungen sprechen und da natürlich vor allem über den Dollar. Trump hin oder her. Thomas, wohin geht die Reise? Parität oder Abwertungswettlauf?
Ja, wenn ich da mal die Glaskugel hätte. Nein, ich habe die Glaskugel, ich arbeite im Research und wir haben die Glaskugel bei uns auf dem Schreibtisch. Ab und zu ist sie dummerweise nur ein bisschen neblig und man kann nicht richtig sehen, was die Glaskugel einem eigentlich sagen möchte. Euro-Dollar, ja, wir haben dieses Jahr schon heftige Schwankungen gesehen, weit über 1,10 hinaus. Jetzt sind wir auch schon wieder weit runtergerutscht. Das hat natürlich, also diese Bewegungen hatten vor allen Dingen Zinshintergründe, je nachdem, ob gesagt wurde, die US-Notenbank senkt schneller oder die EZB wird schneller senken. Im Augenblick sind die Meinungen jetzt wieder, dass die EZB wohl schneller senken wird. Wir gehen auch mit diesen 1,07, 1,08, 1,06, wo wir da im Augenblick sind, durchaus konform. Das ist auch in unserem kurzen Prognosehorizont drin. Aber ja, Richtung Ende des Prognosehorizontes, langfristigen Prognosehorizonts, also auf Sicht von 4-5 Jahren, denken wir doch, dass der Euro einen gewissen Rebound hinlegen kann, über die 1,10er wieder hinaus, also 1,11, 1,12, aber dann auch nicht sehr viel weiter. Also in Weiland, in alten Zeiten, wurde mal gesagt, der langfristige Gleichgewichtskurs ist irgendwo bei 1,30, 1,35, also das ist weit, weit weg. Über Corona hat sich da auch einiges verschoben. Also wir glauben, dass wir mit 1,11, 1,12 auf längerfristige Sicht gut aufgehoben sind und das könnte ein Niveau sein, wo Euro-Dollar dann auch wirklich gut hinpasst.
Das hieße ja keine so große Bewegung. Damit die Frage an Andreas aus der Sicht, sollen die Unternehmen trotzdem den Dollarkurs absichern?
Wir haben ja in der Regel Unternehmen, die ein Risikomanagement betreiben. Und Risikomanagement heißt ja immer, sich auf alle möglichen Umweltzustände oder Realitäten letztendlich vorbereiten zu können. Das heißt, nicht direktionale Empfehlungen hier auszusprechen, sondern eben zu sagen, okay, das Risikomanagement und die Risikomanagement-Strategie sollte so ausgestaltet sein, dass man eben mit allen Wechselkursen einigermaßen leben kann. Und da haben wir tatsächlich, wenn wir jetzt mal beim Euro-Dollar gerade Niveau so 1,08 bleiben, da haben natürlich die Importeure die Niveaus um 1,12 ganz gut genutzt und haben sich dort eingedeckt und sind seither natürlich ein bisschen verhalten. Bei den Exporteuren ist es entsprechend umgekehrt. Aber Thomas hat es ja schon angesprochen, hier Zinsdifferenz, wichtigster Faktor beim Wechselkurs, zumindest mal bei Euro-Dollar. Da spricht eben momentan vieles für den US-Dollar. Das heißt, auch hier von dem, was wir von der Zinsseite aus sehen, sehen wir tendenziell eher mal einen etwas stärkeren US-Dollar. Und der Optionsmarkt sieht das ganz ähnlich. Wir sagen dazu, der Optionsmarkt ist geskewed. Das heißt, Kaufoptionen auf US-Dollar sind aktuell teurer als Verkaufsoptionen. Und das hatten wir im Vorgespräch gerade ja gesprochen. Unabhängig davon, aus welcher Richtung das Risiko kommt, ist es eben häufig so, dass dann, wenn Eventrisiken oder geopolitische Risiken reinkommen, eben tendenziell die Flucht in den Dollar kommt. Und das sehen wir dann eben auch hier, dass es hier so entsprechend ist. Wir haben uns, wenn wir schon beim Eventrisiko sind, die US-Wahlen, die letzten 6 Wahlen seit 2000 mal angeschaut und haben uns da mal angeschaut, wie der Kurs Euro-Dollar sich die letzten oder die 90 Tage vor der Wahl und die 90 Tage nach der Wahl verhalten hat. Und jetzt hatten wir natürlich gehofft, da eine eindeutige Empfehlung rauslesen zu können. Aber von diesen 6 Wahlen war 4-mal im Anschluss an die Wahl ein Euro-Dollar-Anstieg zu sehen, einmal eine Seitwärtsbewegung und einmal ein US-Dollar-Anstieg. Und das war natürlich genau die Wahl, in der Trump gewonnen hat. Und das hilft jetzt natürlich nur bedingt für das, was jetzt ansteht. Wir haben aber auf jeden Fall eins gesehen, dass nach der Wahl immer ordentlich Bewegung reinkommt in den Wechselkurs. Und das zeigt sich eben auch, wenn man hier mal das Bloomberg-Panel anschaut und dort die Prognosen und die Bandbreiten der Prognosen für 25 sich anschaut, dann liegen die eben zwischen 1,04 und 1,19, also sehr, sehr breit gestreut. Und wir von der LBBW liegen hier mit unserer Prognose 1,07, also eher am unteren Rand. Um es zusammenzufassen, am Ende des Tages sehen wir hier gerade viele Strategien, wo sich die Kunden auf im Risikomanagement auf Eventrisiken auch einstellen und dementsprechend auch optionale Sicherungsprodukte abschließen, um hier auch den Ungewissheiten im Grundgeschäft Rechnung zu tragen.
Damit wäre eigentlich alles gesagt zum Dollar. Aber unser Gesamtbild wäre natürlich unvollständig ohne die Rohstoffpreise. Gerade die gestiegenen Energiepreise haben Deutschlands Unternehmen ja mächtig zugesetzt. Thomas, können wir hier eine Entwarnung geben oder bleibt das schwierig?
Grundsätzlich ist das große Thema generell, das hat der Andreas auch schon gesagt, gar nicht so sehr, dass man mit der Punktprognose richtig liegt, sondern dass eben die Volatilitäten heftig sein können und dass wir uns auf die einstellen müssen. Das gilt für Euro-Dollar, das gilt eben auch für die Rohstoffpreise. Wenn es dort auf der falschen Stelle einen Einschlag gibt, kann natürlich die beste Punktprognose dann hinfällig werden. Als Punktprognose haben wir drin, dass Rohöl eher günstiger wird. Also von heute angerechnet 75, 74 Dollar. Manchmal haben wir einige Tage mit 80, dass es eher Richtung 70, 65 geht. Das hängt damit zusammen, dass die gesamtwirtschaftliche Schwäche, dass also die etwas gemäßigtere Gangart der Weltwirtschaft sich natürlich bei der Nachfrage niederschlägt, dass wir auch glauben, dass Saudi-Arabien es irgendwann nicht mehr möchte, immer das Zünglein an der Waage zu sein und die Förderung zu kürzen, nur damit die OPEC-Plus-Staaten ihre Disziplin halten. Also im Endeffekt wird dort weiter Druck sein auf dem Angebot, zumal ja eben auch die amerikanischen Produzenten weiter produzieren. Also es wird für uns eher Richtung Prognosehorizont, Richtung 65 gehen, aber es sind keine großen Bewegungen. Die Quintessenz für uns ist, es kann plötzlich dann doch auch mal wieder Richtung 90 oder 95 gehen, wenn ein Einschlag in der Geopolitik irgendwo ist, wo ihn niemand erwartet, der berühmte schwarze Schwan. Und das ist es, worauf wir auch im Research Wert legen in unseren Empfehlungen. Bitte, bitte sich darauf einstellen, dass wenn das Hauptszenario, das wir haben, nicht aufgeht, dass man trotzdem noch wetterfest bleibt und das aushalten kann.
Also Andreas, dann kommst du wieder ins Spiel. Sollen sich die Unternehmen entsprechend gegen das Risiko steigender Energiepreise absichern?
Gut, Strom und Gas sind leicht steigend, in etwa wieder auf dem Niveau von Ende 2021. Öl eher preismäßig, eher seitwärts tendierend. Die Absicherungen, die wir hier am Markt sehen von Unternehmen, die sind auch hier eher auf Sicht, das heißt ein, maximal 2 Jahre. Und bei dem Thema Energie und Energiepreise, da steckt vielen Unternehmen eben noch die Verwerfung aus 2022 in den Knochen. Da hat man eben gesehen, wie stark eben oder wie gerade dieser Energiemarkt auch anfällig ist für so geopolitische Themen und Risiken. Dementsprechend sind hier jetzt neben den reinen Preisrisiken auch vermehrt Kontrahentenrisiken und Liquiditätsrisiken in den Fokus gesetzt worden. Bei den Emissionsrechten allerdings sehen wir eben Unternehmen, die die Bewegung nach unten Richtung 50 Euro ganz gut genutzt haben und aktuell eher abgewartet haben und jetzt gerade wieder in den Markt zurückkommen.
Interessanter Hinweis von dir, Andreas. Das ist ja ein neues Thema, nicht? Emissionsrechte, CO2, da ist ein neuer Markt entstanden und das wird auch rege genutzt.
Genau, also der Markt ist gar nicht so jung. Wir von der LBBW beschäftigen uns jetzt seit knapp 2-3 Jahren mit dem Thema und haben jetzt hier eben auch Handelsbücher aufgebaut und sind mit entsprechenden Produkten auch als Kontrahent für Risikomanagementstrategien stehen da zur Verfügung. Und wenn man über Emissionsrechte spricht, dann spricht man automatisch eben auch über die angrenzenden Märkte wie die Energiemärkte. Und deshalb sind wir da gerade dabei, einen sogenannten Environmental Product Desk aufzubauen.
Und dann spricht man ja auch über nachhaltige Transformation. Aber das wäre dann ein ganz neues Thema. Geehrtes Podcast-Publikum, wir stellen also fest, gerade wenn die Unsicherheit hoch ist, müssen wir ein Bild von der Zukunft entwickeln. Prognosen sind wertvoll, aber es kann auch anders kommen. Wir und Sie müssen auch in Szenarien denken, Chancen und Risiken abwägen. Sie müssen sich wappnen für den Fall, dass es ganz anders kommt. Die Finanzmärkte bieten hierfür Instrumente und als mittelständische Universalbank hat die LBBW eine Menge Expertise im Haus. Bleiben Sie uns gewogen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Research to go, der Unternehmenspodcast der LBBW. Es verabschieden sich Thomas Meissner und
Andreas Kliner
und Bernd Fernow,
der Sie zum Schluss noch auf unseren Disclaimer hinweisen darf. Sie finden ihn auf unserer Internetseite. Auf Wiederhören.
Das war LBBW Research to go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie Weltwirtschaft und Finanzmärkte, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues. LBBW.